Hallo und herzlich willkommen zu Maloche
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich bin Verena Leichtfuß. Christoph, ich muss dir was erzählen, was ich heute auf dem Weg ins Büro gesehen habe.
Oh nein, das klingt ja super aufregend.
Ja, war es auch.
Deine Stimme überschlägt sich. Was war es denn dann?
Also, kurz runterkommen. Ich bin heute, wie immer, mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und da habe ich am Bahnhof was gesehen, was ich so nicht erwartet habe.
Ja, Frankfurter Bahnhof gibt so einiges zu sehen.
Ja, das stimmt. Aber es hatte tatsächlich was mit unserer heutigen Podcast-Folge zu tun.
Oh, da bin ich immer gespannt.
Ja, also am Gleis ist vor mir ein Mann entlanggelaufen in einem Flecktarn. Ich vermute, er war Soldat. Ich kenne mich nicht besonders gut aus, aber...
Was soll's denn? Feuerwehrmänner sehen anders aus, Polizisten auch.
Also. So, also er lief vor mir her und er hatte einen so einen olivgrünen Rucksack auf dem Rücken und an dem Rucksack war eine Fläche mit so einem Klettband, wo man so Bilder austauschen kann.
Ja, kenne ich.
So, und jetzt rate mal, was da für ein Bild draufgeklebt war.
Rate mal, ein Iron Maiden Aufkleber.
Nee, es war eine Regenbogenfahne.
Ah, okay, schau an. Ja, das hätte ich jetzt bei der Bundeswehr auch nicht so erwartet. Vielleicht habe ich da ein falsches Bild von der Bundeswehr. Liegt auch daran, dass ich früher Zivildienst gemacht habe. Aber ja, genau darum geht's. Ich hätte jetzt bei der Bundeswehr gedacht, sind nicht so viele Leute, die der LGBTQIA+-Bewegung zugehörig sind. Weil mein Vorurteil wäre jetzt da gewesen, die sind da schnell Diskriminierung ausgesetzt. In unserer Arbeitswelt überall gibt's sowas. Ja, hätte ich jetzt da vielleicht stärker vermutet. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der Bundeswehr. Aber genau, das ist unser Thema heute. Wir wollen heute uns mit dem Thema Gleichstellung beschäftigen.
Genau. Und als IG Metall ist es uns wichtig, uns für die Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, die Ungleichbehandlung ausgesetzt sind. Und grundsätzlich gilt erstmal, die IG Metall ist bunt und dafür stehen wir. Und deshalb ist das auch ein Thema für uns. Ich würde vorschlagen, wir fragen da mal eine Kollegin aus dem Betrieb, die sich damit auskennt, die im Betrieb dafür kämpft, dass keine Ungleichbehandlung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Identität stattfindet.
Ja, und die hat einen bunten Löwen an der Wand.
Richtig.
Und der spricht schon für das Thema und die callen wir mit Teams durch.
Das machen wir.
Ja, genau, alles klar, R2-D2. Na gut, dann rufen wir sie mal an.
Okay, machen wir.
Sie ist eine Frau, die auf Frauen steht und das sind in unserer Arbeitswelt leider schon zwei Faktoren, die sie zu Diskriminierung führen können. Und wenn du da noch bei einem Unternehmen arbeitest, die zwar geile LKWs und geile Busse herstellen, aber das halt hauptsächlich mit Männern, dann bist du auch noch in der Minderheit. Und da hilft nur eins, du gründest ein Netzwerk und das hat die IG Metall Betriebsrätin getan. Und die fragen wir jetzt einfach, wie sieht's bei MAN mit Diversity aus? Deswegen sagen wir herzlich willkommen, Ellen Hensel, schön, dass du da bist.
Hallo Ellen.
Hi.
Sag mal Ellen, wenn ich jetzt bei MAN in der Produktion arbeiten würde und ich würde sagen, ich bin schwul, was würde denn das dann für Konsequenzen nach mich ziehen? Wäre dann alles cool oder müsste ich dann Angst haben, dass ich diskriminiert werde?
Naja, am besten hat es natürlich keine Konsequenzen, aber wir wissen alle, es ist ein männerdominiertes Unternehmen und auch in anderen sehr männerlastigen Produktionsbetriebsstätten kann das durchaus zum Problem werden. Jetzt nicht zum Problem, dass der Arbeitgeber da problematisch ist, sondern einfach das Untereinander, das Miteinander.
Was sind das für Diskriminierungen, die man da erleben würde oder die Christoph dann in dem Fall erleben würde?
Christoph würde vielleicht blöde Sprüche abbekommen, sich vielleicht nicht ganz so wohlfühlen. Mit sowas könnte man eventuell konfrontiert werden. Aber da gehen wir schon ganz gut mit unserem Netzwerk eben vor und machen da sehr viel Aufklärungsarbeit und sorgen für Sichtbarkeit, sodass Christoph sich schon alleine, wenn er ongeboardet wird in unsere Firma, schon gleich weiß, es gibt ein Netzwerk, ich kann mich da hinwenden, da gibt es Gleichgesinnte, da fühle ich mich wohl.
Kannst du uns einen Spruch sagen, der dir vielleicht schon mal zu Ohren gekommen ist in so einem Zusammenhang?
In so einem Zusammenhang, ja, tatsächlich, das wurde zu einer Frau eben gesagt, so, da ging es dann darum, so, na, welchen Dildo benutzt du denn?
Weil sie sich als lesbisch geoutet hat.
Genau, weil sie sich als lesbisch geoutet hat.
Okay.
Und wo man sagen muss, da ist man ja schon jetzt nicht nur bei der dummen Frage, sondern auch bei der sexuellen Belästigung. Also
richtig, genau.
Was hat sowas für Konsequenzen dann?
Man führt dann eben Gespräche mit dem kompletten Team. Oder es macht der Vorgesetzte alleine, dass das, da kann man, hat man mehrere Möglichkeiten vorzugehen eben. Ne? Da bieten wir dann eben auch vom Netzwerk her an, dass man da einen Gesprächspartner, einen Experten sozusagen hinzuziehen kann, sodass praktisch tatsächlich die ganze Belegschaft oder die Kollegen drumherum einfach sensibilisiert werden, okay, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung, weil oft hört man ja gerade in solchen Produktionsstätten, ja, der Ton ist halt ein bisschen rau. Aber der Ton ist rau, das akzeptieren wir nicht mehr, weil unsere Kultur wandelt sich.
Und dazu muss man auch sagen, eben das ist nicht nur ein dummer Spruch, der jetzt rau ist, sondern sowas wird auch vor Gericht verfolgt, da kann die richtige Strafe blühen.
Absolut, da kann die richtige Strafe blühen. Wenn der Kollege oder die Kollegin eben dagegen vorgeht und das anzeigt, dann hast du schlechte Karten.
Jetzt sagst du, ihr geht dagegen vor, man sensibilisiert, man spricht mit den Kollegen, man ist sichtbar. Aber jetzt ist es ja vielleicht trotzdem so, also du sagst auch schon beim Onboarding wird da geschaut, dass du gleich das Gefühl hast, du kannst sagen, wie du drauf bist und wie du unterwegs bist. Das ist alles kein Problem. Wenn wir jetzt ehrlich sind, gibt es doch viele Kollegen, die vielleicht schwul, lesbisch sind und sich das halt nicht sagen wollen, weil die halt schon befürchten, dass es eine Diskriminierung geben kann. Und dann bist du aber halt in einer ganz blöden Situation doch eigentlich, weil, ich meine, wir kennen es ja alle, man steht am Kaffeeautomaten und dann ist die Frage, was machst du am Wochenende? Ja, das ist das wichtigste Thema, schon ab Montagmittag ungefähr. Ja. Geht es bei uns jedenfalls um nichts anderes mehr. Und dann kannst du ja nichts erzählen. Oder dann musst du ja immer so ausweichend und ich bin mit meinem Partner oder wie auch immer. Du kannst ja nicht einfach sagen, du, ich bin mit dem Jochen oder ich bin mit der Susi oder sonst wie, fahren wir da und da hin und machen das und das. Also du musst immer aufpassen. Was bedeutet denn das für die Leute, die das so verstecken müssen? Und ich meine, du warst ja selber mal in so einer Situation. Wie bist denn du damit umgegangen?
Ja, also tatsächlich stresst das unwahrscheinlich die Leute. Das hindert einen total, weil da ist es echt jahrelange Erfahrung sozusagen. Also da hat auch ein Kollege berichtet, ich bin relativ früh immer damit umgegangen und habe mich geoutet. Aber ich habe tatsächlich auch einen Kollegen, den hat es so gestresst, der hat so Angst gehabt. Und du bist so zurückhaltend, du willst dann gar nicht so viel mit deinen Kollegen sprechen. Du gehst dem allem aus dem Weg und somit ist auch tatsächlich deine Arbeitsleistung dadurch gemindert, weil du immer im Kopf, also wie formuliere ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie komme ich aus dieser Situation raus? Das spüren ja auch die Kollegen, dass da irgendwas, so, was ist denn das für eine oder was sind das für eine? Wieso gibt denn der nichts Preis? Ich meine, wir sind hier voll das coole Team und jetzt ist da jemand so außen vor. Also man wird dann schon ein bisschen, oder man schießt sich selber so ein bisschen raus, ja, weil man ja tatsächlich nicht weiß, wie geht man damit um oder weil man eben Angst hat, vielleicht nicht mal vor den Kollegen, sondern vom Vorgesetzten, weil man weiß, okay, der hat eine komische Einstellung, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann hemmt es tatsächlich sehr stark in der eigentlichen Arbeit, weil man nicht mehr so fokussiert, tatsächlich sich auf die eigentliche Arbeit fokussieren kann.
Also das heißt aber unterm Strich ja auch, dass das krasse Nachteile für das Unternehmen bringt.
Absolut.
Was macht ihr bei MAN, um dieser Diskriminierung entgegenzuwirken?
Also wir als Netzwerk oder auch als Betriebsrätin zusammen mit dem Diversity-Team, also wir haben eine Diversity-Abteilung, wir eben versuchen da sehr, sehr viel zu sensibilisieren. Ja? Also sprich, wir bieten sämtliche Sachen an, also von wegen Gespräche, Schulungen, Intranet, Artikel, Berichte. Wir gehen auf den CSD und dann dürfen ja auch ganz viele Leute mit. Und das ist ja auch also so, dass wir ganz viele Allies mittlerweile auch haben, die sagen, hey klar, ich finde das voll cool, ich unterstütze das, ich selber bin nicht betroffen, aber ich weiß, hey, mein Kollege X oder meine Kollegin Y und ich schätze sie einfach als Mensch und auch als Kollegin oder als Kollege. Ich weiß, kann super viel leisten und ich unterstütze das, egal welche sexuelle Orientierung da jetzt dahinter steckt.
Die Unternehmen schreiben sich das ja auf die Fahnen auch. Das macht ihr, das machen ganz viele so. Also es gibt ja eigentlich kein Unternehmen, das nicht Diversity jetzt irgendwie in seine eigene Werteliste aufnimmt. Und jetzt bin ich aber ketzerisch und sag, ich weiß gar nicht, ob da immer so viel, also ich meine, die Logik eines Unternehmens ist ja immer, rentiert sich das, rechnet sich das, wie verdiene ich am meisten Geld? Machen die das wirklich aus Überzeugung oder machen die das halt, weil sie ein cooles Image haben wollen und da gehört es dazu und sie wollen halt auch Fach- und Arbeitskräfte anlocken, die sie halt brauchen, um Geld zu verdienen und machen es halt dann deswegen und dann vielleicht halt auch nur bis zu dem Grad, wo sich das rechnet. Also wie ist das jetzt, Was muss man denn dann noch als Betriebsrat machen, wenn die das Thema zwar so kapern, aber dann man doch sagen muss, ja gut, jetzt braucht man halt auch was kostet. Jetzt braucht man halt Seminare für die Führungskräfte oder für alle. Ja. Jetzt braucht man halt auch irgendwas, wo wir sichtbar sind. Jetzt braucht man halt auch einen Umbau von Umkleiden und Toiletten und sonst was.
Ja.
Jetzt braucht man Geld. Wie ist es bei euch?
Also tatsächlich aus Erfahrung kann ich das sagen. Früher musste immer der Betriebsrat da ziemlich anschieben und sozusagen da in den Arsch treten, damit da was passiert. Das ist zum Glück, hat sich das jetzt aktuell aufgrund dessen, dass das eben politisch so ein hohes Thema ist. Es hat halt unwahrscheinlich Fokus. Es geht da allgemein ja um die Gleichstellung. Da geht es ja nicht nur um die sexuelle Orientierung, sondern auch um Frauen, eben gerade bei uns in der Branche jetzt. Ja. Und somit hat man das ja tatsächlich ins Leben gerufen. Ich muss sagen, meine Kolleginnen hier jetzt, die ich habe, die sind tatsächlich mit Herzblut dabei. Und dann passiert auch wirklich was. Klar, Budget, du bist immer irgendwo budgetgebunden. Aber wenn wir natürlich auch sowas sagen, wir brauchen eine Antidiskriminierungsstelle, es ist halt einfach nun mal gesetzlich vorgeschrieben, dann schauen wir schon natürlich schon, dass es entsprechend so umgesetzt wird.
Die habt ihr ja schon bei MAN. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben, heißt trotzdem nicht, dass wirklich jedes Unternehmen sie bisher hat. Aber als Betriebsrätin hast du natürlich auch die Kraft, da hinterher zu sein. Also du hast das Mandat im Prinzip zu sagen, das muss jetzt gemacht werden, das ist Gesetzeslage und so, liebe Firma, jetzt macht mal. Jetzt kannst du mit dieser Kraft der Betriebsrätin, mit dieser Superpower natürlich noch andere Sachen vielleicht anschieben. Wo siehst du denn noch Nachholbedarf aktuell?
Tatsächlich im Nachholbedarf, das gibt es immer. Ich glaube, wir werden nie an dem Punkt sein, wo wir sagen, ah, hier ist Ende. Es wird nie ein Ende geben. Allgemein kann man da nur an die komplette Belegschaft eigentlich appellieren, dass das Mindset einfach, dass sie offener werden. Allgemein an die Gesellschaft eigentlich, ja nicht nur an die Belegschaft, sondern an die ganze Gesellschaft, dass man da offener wird und einfach den Menschen so akzeptiert, wie er ist und nicht eben in eine Ecke stellt und sagt, oh, jetzt kannst du aber aufgrund deiner sexuellen Orientierung kannst du gar nicht die Arbeit leisten, also oder aufgrund deines Geschlechts oder wie auch immer. Nachholbedarf ansonsten in den Firmen ist natürlich dann trotzdem, du hast das jetzt auch kurz angesprochen, ja, nicht jede Firma hat dann eine AGG-Stelle oder das, also ist auch so bei uns passiert. Man muss dann so ein bisschen nachforschen, wer ist denn das, wo ist denn das und dann, wo sind die Ansprechpartner, wie ist denn eigentlich der Prozess, wie funktioniert das, an wen kann ich mich denn überall wenden? Und das ist tatsächlich eher so wieder das Problem, das sind wir aber auch wieder bei der Sichtbarkeit. Ich weiß nicht ganz genau, wo ist die Stelle und das tatsächlich macht man relativ oder muss man nach außen tragen.
Ja, also Transparenz schaffen, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann zeigen, da und da findest du Hilfe und das haben wir alles schon. Ja.
Genau, das und das haben wir alles schon. Ihr habt so frei nach dem Motto Bildet Banden ein Netzwerk gegründet. Wie schaut denn dieses Netzwerk aus? Was macht es genau und was habt ihr da schon so voranbringen können?
Wir machen Workshops gemeinsame. Okay, was steht das Jahr an? Das wird dann eben mit dem Betriebsrat und auch mit der Diversity-Stelle besprochen. Es gibt Aktionen, jetzt ganz aktuell der Diversity-Tag, da gibt es dann Aktionen in der Kantine, CSD.
Sag mal zum Beispiel, was ist das denn für, was gibt es denn in der Kantine?
Ja, gibt es einfach einen Infostand, das ist das Netzwerk wieder und es wird ein Board geben, so was erwartest du denn von Diversity oder was brauchst du denn noch? Ne? Eben auch mal abfragen, die Mitarbeiter, habt ihr noch ein Need? Und das machen wir eigentlich in den Netzwerken schon alleine, auch schon im Vorfeld. Was ist das? Wo brennt es denn gerade? Oder gibt es gerade wieder eine Gesetzesänderung? Müssen wir da irgendwie drauf einwirken? Bei uns wurde natürlich auch schon die Toiletten- und Umkleidefrage diskutiert. Haben wir keine aktuellen Fälle, deswegen, aber wir haben es schon mal andiskutiert. Eben dann Planungen, Veranstaltungen, weitere Vernetzungen. Einfach, wir sagen da immer, wir sind das Sprachrohr der Belegschaft und geben die Themen dann eben immer entsprechend an die Ansprechpartner im Unternehmen.
Jetzt hast du gerade das Stichwort Veranstaltungen genannt. Ihr seid ja auch auf dem CSD als MAN. Was macht ihr da? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr fahrt da alle hin und es ist eine Riesenparty. Das ist so meine Vorstellung jetzt erstmal.
So kenne ich den CSD.
Die Frage, die natürlich auch dahinter steckt, warum macht ihr das?
Also was man schon mal klarstellen muss, nicht die MAN fährt, sondern das Netzwerk fährt. Mhm. Nicht die MAN, sondern das Netzwerk, das Proud, also wir heißen Proud at MAN, das Netzwerk fährt. Unsere Firma stellt uns freundlicherweise einen LKW zur Verfügung.
Das passt, ja.
Ja, natürlich, ja. Also das ist ein Parade-LKW mit guter Musik. Natürlich, wir kriegen T-Shirts. Irgendwo steht da natürlich MAN, logischerweise. Ja, wir sind ein Teil der Firma, wir sind ein Netzwerk und wir sind stolz drauf. Und die MAN zeigt auch so, dass sie sehr stolz darauf ist, so ein Netzwerk zu haben und fördert das auch und macht es da ja auch wieder sichtbar. Ja klar, wir wissen alle, CSD ist eigentlich immer eine Riesenparty, eigentlich ist es aber eine Demo. Ne?
Ja, und Demo darf ja auch Spaß machen.
Demo darf auch Spaß machen, richtig. Das muss nicht immer ernst sein und so. Und es reicht schon in manchen Städten, dass es da auch Gegendemos gibt. Dann, natürlich muss man auch mit Anfeindungen dann außerhalb rechnen, obwohl ich dann, ne, ich habe ja mein MAN-T-Shirt im Prinzip an. Ich bin Vertreterin immer des Unternehmens. Klar. Aber das ist natürlich wieder so ein Gesellschaftsthema.
Genau, und diese Gesellschaft, die wollen wir ändern. Und richtig. Dafür gibt es eben die Leute, die sich in der IG Metall organisieren und die sowas voranbringen wollen. Und ganz vorne eben auch die Ellen, die das macht. Und dafür sagen wir, Ellen, herzlichen Dank dafür und danke, dass du dir auch Zeit genommen hast.
Danke für deinen Einsatz.
Vielen lieben Dank euch.
So, jetzt haben wir von der Ellen gehört, wie es in einem Großunternehmen wie MAN läuft, was sie alles dafür investiert, um Leute onzuboarden auch und die Bedenken zu nehmen. Aber ich sage dir mal eins, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Die Frage gestellt zu bekommen als homosexuelle Frau, welchen Dildo du benutzt. Ganz ehrlich, wenn ein Kollege mich das fragen würde, sorry, Backenschelle.
Ja, aber vollkommen zu Recht. Aber es ist auch wirklich... Also sprachlos, keine Ahnung. Also
komme ich auch nicht drauf klar, dass es das wirklich gibt.
Aber anscheinend, also ich weiß, was steckt da dahinter, keine Ahnung. Aber irgendwie haben wir da wohl noch einiges aufzuholen. Also was würdest du also nach irgendwie nach sexuellen Praktiken, Vorlieben oder sonst was, würdest du doch nie jemanden fragen und da meinst du dann, das ist irgendwie okay? Nee.
Also so nach dem Motto, bei heterosexuellen Menschen würde ich das nie fragen, weil das gehört sich ja nicht, aber bei homosexuellen Menschen ist es in Ordnung, oder was?
Ja, ist völlig daneben. Jetzt ist es eine Form der Diskriminierung, da sind wir auch ganz schnell beim Thema sexuelle Belästigung. Aber es gibt noch natürlich ganz, ganz viele andere Formen. Das geht bis, also nicht nur über Mobbing, sexuelle Belästigung, es geht auch bis dahin, dass du weniger Geld verdienst oder deinen Job nicht bekommst.
Klar, weil du dich vielleicht nicht traust zu outen oder weil du dann sagst, naja, ich habe mich geoutet, aber das ist bei meinem Chef nicht auf Gegenliebe gestoßen, so nach dem Motto. Und der lehnt es komplett ab, findet mich jetzt irgendwie komisch und deshalb gibt er mir den Job nicht, weil Gleiche gerne Gleiche einstellen.
Das klingt jetzt so, als wäre das so im Etwaigen oder es könnte passieren. Aber jetzt, ich würde mal sagen, jetzt unterlegen wir das mal mit Fakten und Zahlen. Und
ja, das ist wichtig.
Dadurch, dass die ich nicht im Kopf habe, ich bin ganz
ich
schlecht mit
nicht.
Zahlen. Holen wir uns jetzt einfach mal eine Kollegin, die in dem Ressort Gleichstellung arbeitet. Die kennt sich mit den ganzen Sachen aus. Die hat Studien gewälzt. Sie hat uns ein paar geschickt, die wir uns auch angeschaut haben. Und jetzt fragen wir sie am besten da noch darüber aus, weil so genau habe ich die nämlich auch nicht mehr im Kopf.
Nee, ganz genau. Da fragen wir die Pia. Wen du liebst, ob du dich als Mann oder als Frau fühlst oder als keins von beidem, das sollte auf der Arbeit eigentlich scheißegal sein. Ist es aber leider nicht. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen kennen das vielleicht aus der eigenen Erfahrung, was es heißt, den Job nicht zu bekommen, die Beförderung nicht zu bekommen oder dummen Sprüchen oder Witzen ausgesetzt zu sein. Ja, weil man einfach nicht ins Standardbild passt. Das können wir nicht einfach so hinnehmen. Als IG Metall haben wir ein Ressort, das sich um das Thema Gleichstellung in unserer Arbeitswelt kümmert und dafür kämpft. Und eine dieser Kämpferinnen haben Christoph und ich heute hier bei uns. Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo Pia Bräuning.
Hallo
Pia, grüß dich.
Schön, dass ich da sein darf.
Was bedeutet eigentlich die Abkürzung LGBTQIA+?
Ganz am Anfang ging es um Lesben, Schwule und bisexuelle Menschen. Und dann kamen transgeschlechtliche Personen dazu. Und dann wurde die Liste eben immer länger. Das geht eben so im Kampf auch um Sichtbarkeit. Und dieses Plus steht eben dafür, dass diese Liste nicht abgeschlossen ist und dass sich da eben noch mehr Menschen mit weiteren Geschlechtsidentitäten hinter versammeln können.
Sag mir mal, wie viele von uns sind das eigentlich dann?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Da kommt, also es gibt Studien dazu, oder es gibt Befragungen dazu, da variieren die Zahlen so. Ganz lange waren das irgendwie 7% der Bevölkerung. Jetzt habe ich gestern eine Studie gesehen von der OECD, da wurde davon gesprochen, dass es zwischen 2,5% und 14% der Bevölkerung ausmacht. Wir wissen eben, es gibt ja Menschen, die gibt's ja schon immer, die waren halt lange Zeit unsichtbar gemacht und es ist ja wichtig, dass wir uns drum kümmern, weil wir ja wissen, die gibt es und das ist ja wie mit anderen Fällen zum Beispiel von sexueller Belästigung, damit beschäftige ich mich viel, dann wird auch immer gesagt, das gibt's ja bei uns nicht, das ist ja noch nie Thema gewesen, aber trotzdem ist es da, es gibt Fälle von sexueller Belästigung, genauso wie es Menschen gibt, die nicht Mann oder Frau sind oder sich dem zugehörig fühlen und eben eine andere Geschlechtsidentität haben.
Heißt das aber, wenn es in meinem Umfeld so jemanden nicht gibt, dass es den oder dass ich niemanden kenne in meinem Umfeld, der so ist, dann gibt es ihn auch nicht?
Nein, natürlich gibt es die Leute, auch wenn ich sie in meinem Umfeld nicht kenne. Das ist ja auch immer, mit wem bin ich befreundet oder wie ist meine Blase, meine Bubble? Und dann kann es natürlich vorkommen, dass man keine Menschen um sich so nah rum hat, die irgendwie jetzt lesbisch sind oder schwul oder trans oder sowas, aber gibt's ja trotzdem.
Und manchmal wissen wir es einfach auch nicht.
Genau, und deshalb kann man das ja vielleicht auch fragen oder auch eine gewisse Offenheit signalisieren. Also zum Beispiel ist es auch eine Empfehlung, es gibt ja ganz viele, ich mache das auch, hinter meiner Signatur in der E-Mail hinzuschreiben, wie ich angesprochen werden will. Also, dass ich weiblich bin und dass sie okay ist oder so. Ne? Und dann habe ich mich nämlich auch gefragt, warum soll ich das denn eigentlich machen? Aber das zeigt halt eine gewisse Offenheit.
Okay, das hört sich für mich tatsächlich schon so ein bisschen danach an, dass sie sich nicht trauen, sich zu outen, weil eine Diskriminierung droht, weil Ablehnung droht oder so. Wie häufig ist denn tatsächlich Diskriminierung von anderen Personengruppen, die sozusagen nicht dem heterosexuellen Männerbild entsprechen? Wie häufig kommt das vor?
Also wir können generell sagen, dass 50% aller Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz gemacht werden. Das ist ganz schön viel, genau. Und bei Befragungen, das stützt sich ja immer auf Befragungen von Menschen und da kam eben raus, dass 37% von diesen Diskriminierungserfahrungen aufgrund des Geschlechts gemacht werden und 11% aufgrund der sexuellen Orientierung. Das ist eine Studie von der Antidiskriminierungsstelle, dann gibt es aber noch andere Zahlen von Dominik Frohn, der hat nur LSBTIQ-Personen befragt. Und da kam eben raus, dass 75%, also 3 von 4 Personen, Diskriminierungserfahrung im Zusammenhang mit ihrer Arbeit gemacht haben. Das ist schon sehr viel, ja.
Und was sind das dann für Erfahrungen, die machen? Also welche Form von Diskriminierung ist das dann meistens?
Na, das fängt an mit blöden Sprüchen, sexueller Belästigung, intime Fragen, die man sonst auch niemandem stellen würde. Es ist teilweise vielleicht auch ein bisschen körperlicher. Strukturelle Diskriminierung, ich werde diskriminiert, weil ich vielleicht weniger verdiene. Da gibt es ja immer auch eine Studie, die sagt, homosexuelle Männer bekommen 2 Euro weniger die Stunde. Also ganz vielfältig, so wie andere Menschen eben die gewisse Merkmale haben, auch diskriminiert werden.
Hast du ein konkretes Beispiel da für einen Satz zum Beispiel, der dir schon mal zu Ohren gekommen ist, wo du sagst, das ist total diskriminierend?
Wenn man nach sexuellen Vorlieben oder nach sexuellen Präferenzen fragt oder fragt, ob eine Person schon sich gewissen medizinischen Eingriffen unterzogen hat.
Also einer Geschlechtsangleichung.
Genau.
Zum Beispiel.
Das würde man ja sonst auch niemanden fragen. Mhm. Also nach, wie sieht dein Geschlecht aus oder?
Ja.
Es ist abstrus, sowas zu hören, aber wenn du sowas hörst, was machen solche Diskriminierungen mit einem, wenn man sie erfahren muss?
Naja, sie fühlen sich auf jeden Fall nicht gut an und sie fühlen sich nach Ausgrenzung an und sie sind ja auch Ausgrenzungs- und dann kann ich mir das sehr gut erklären, dass man dann vielleicht zurückhaltender ist, wenn man am Arbeitsplatz ist und das dann vielleicht nicht direkt erzählt, mit wem man zusammen ist oder ja. Und dass man da halt, dass man sich eben versteckt. Und das ist ja genau unser Problem, was wir eigentlich nicht haben wollen. Wir wollen ja als Gewerkschaft generell, dass alle Menschen so sein können, wie sie sind am Arbeitsplatz. Dass sie sich vollkommen einbringen können, dass sie auch ein Stück weit ihre Individualität entfalten können.
Plus dazu, dass es weh tut, ist auch noch, wie du vorhin hast es ganz kurz angeschnitten, es gibt ein Pay Gap auch noch. Also man verdient auch noch weniger und wird schlechter behandelt, nicht so schnell befördert. Woher kommt das denn auch noch? Und ich meine, das muss man jetzt mal dazu rechnen. Also dir geht's schon scheiße und dann hast du auch noch irgendwie, sind dir nicht die gleichen Wege offen wie, wie den anderen Leuten.
Na, ich glaube, das ist auch ein bisschen strukturelle Diskriminierung. Also wenn man sich anschaut, wer stellt denn wen ein, wer befördert wen, dann befördert man immer eigentlich die Leute, die einem ähnlich sind. Und wenn man davon ausgeht, dass sehr viele Männer noch in Führungspositionen sind, was ja 3/4 aller Führungspositionen wird von Männern besetzt, von, ich würde eher sagen, heterosexuellen Männern, dann ziehen die halt auch eher andere heterosexuelle Männer nach und nicht unbedingt homosexuelle Männer oder so. Oder vielleicht Frauen, die, bei Frauen ist ja eh nochmal das Thema, dann werden die vielleicht schwanger oder so, werden deshalb nicht befördert oder kommen dann aus der Elternzeit zurück und kriegen das Projekt nicht, weil sie ja vielleicht nur in Teilzeit sind oder so. Und da kommen dann eben auch so Mehrfachdiskriminierungen zusammen.
Du hast gerade eben den Punkt angesprochen, jeder soll ja so sein, wie er sein möchte. Das, und das ist auch richtig so. Aber gleichzeitig verstecken sich viele dann im besonderen ja im Arbeitskontext. Und jetzt mal angenommen, man geht mittags in die Kantine mit den Kollegen und alle erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben. Ne? Und ich selber denke so, ha, wenn ich jetzt aber irgendwie sage, ich war am Wochenende mit meinem Freund zusammen, weiß nicht, wandern oder was auch immer, dann ist ja irgendwie schon klar, so nach dem Motto, ja, okay, warum hat der einen Freund so, ne? Und damit oute ich mich ja ein Stück weit, mache ich also nicht, also erzähle ich einfach gar nichts über mich selbst.
Genau.
Was hat das für einen Effekt auf die Arbeit selbst?
Ne, das führt schon dazu, dass ich mich ja ein Stück weit auch verstecken muss. Ich muss ja genau aufpassen, also wenn ich das nicht möchte und was ich gut verstehen kann, und das ist ja diese klassische Frage, was hast du am Wochenende gemacht, dass ich mich dann verstecke. Und dann brauche ich eben sehr viele Ressourcen dafür, dass ich irgendwie, was darf ich jetzt überhaupt sagen und wem darf ich was sagen? Und diese Ressourcen kann ich eben nicht in die Arbeit reinstecken. So, und da, finde ich, gibt es eine sehr gute Dokumentation über die katholische Kirche.
Von der ARD, ne?
Genau, von der ARD, die Gott uns schuf. Und die zeigt es total krass, wie sich Leute über 30 Jahre verstecken mussten. Also ja, das finde ich, ist eine sehr gute Dokumentation, die das total krass zeigt, wie die Leute, was das mit den Leuten macht, wenn die diskriminiert werden, wenn die sich verstecken müssen, wenn die sich nicht frei entfalten können.
Ja, und es ist ja auch gleichzeitig irgendwie nicht nur dieses, wem erzähle ich was? Ich habe super viel Stress, weil ich mir immer merken muss, wem erzähle ich was? Es ist ja dann irgendwann vielleicht auch für die Kollegen komisch, dass man sich denkt, ist der irgendwie ein bisschen komisch oder so? Weil der erzählt ja nie irgendwas, ne? Also ist der irgendwie super verschlossen oder was ist der Grund? Also im Prinzip steckt ja auch irgendwie dahinter, naja,
genau,
man kann irgendwie nicht teilhaben an dem.
Ja, und man ist vielleicht nicht so interessiert, was ja eigentlich eine falsche Schlussfolgerung ist, weil man ist vielleicht interessiert, aber man kann sich eben nicht so zeigen, wie man ist. Ja.
Jetzt können wir es unseren Kollegen schwer machen oder wir können es ihnen leicht machen. Vielleicht müssen wir mal so ein bisschen so eine Handlungsanweisung geben. Was sind denn Sachen zum Beispiel, die gar nicht gehen und ich denke einfach nur, ach, ich bin interessiert, ich möchte teilnehmen, ich habe eine Vermutung oder sowas oder die Kollegin, der Kollege hat sich geoutet und jetzt möchte ich irgendwie Anteilnahme, aber mach's natürlich genau falsch. Was mache ich auf keinen Fall? Wie mache ich es richtig?
Also du hast gerade auch outen angesprochen. Ich oute niemanden. So, und wenn ich mich für die Person interessiere, dann frage ich nach. Aber ich frage das genauso nach, wie ich sensibel bei anderen Leuten auch nachfrage. Also ich frage definitiv nicht nach, wenn es sich um Transkolleginnen und Kollegen handelt, frage ich nicht danach, wie da jetzt der medizinische Stand des Körpers ist. Und ich verwende vor allen Dingen auch die richtigen Begriffe. Ganz viele Leute sagen noch Geschlechtsumwandlung oder sowas. Und es geht nicht um eine Umwandlung, es geht um eine Angleichung. Ich frage nicht intime Sachen. Ich frage nicht nach körperlichen Merkmalen. Ich stelle keine Fragen zu sexuellen Vorlieben oder zu sexuellen Praktiken. Ich frage nicht nach dem Namen von Transpersonen, nach diesem Geburtsnamen, nach dem Deadname.
So wie sie früher mal hießen.
Genau, oder, ja, mit so. Welchem Namen sie von ihren Eltern okay. versehen wurden, definitiv nicht. Und ich mache auch keine Witze oder ja, mache das irgendwie anderweitig zum Thema und ich versuche, die richtigen Pronomen zu verwenden. Und da kann man ja dann im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, auch mal fragen, wie möchtest du denn eigentlich angesprochen werden?
Eigentlich ist es ja ganz einfach, das wären jetzt alles Sachen, die ich im normalen Umgang mit Leuten, egal wie, was, wo, niemals fragen würde oder niemals sagen würde,
ja.
oder?
Aber eine Kollegin sagt, da verliert man manchmal seine guten Manieren, weil das ist ja genau das, was ich eben euch jetzt auch nicht fragen würde. Ja. Also ich frage euch ja auch nicht, wie sind denn eure körperlichen Merkmale?
Wobei ich die Frage nach dem Pronomen tatsächlich spannend finde, weil das ist sowas, Ja, ich meine, hier ist irgendwie so für uns klar, wir kannten uns vorher alle schon und wir wissen es untereinander. Aber ja, ich finde, das ist auch eine legitime Frage, die man dann ja stellen kann, weil im Zweifel, wenn ich jemanden neu kennenlerne und sozusagen vielleicht schon den Hintergrund kenne, dann kann ich das aber ja explizit nicht wissen. Also muss man auch einfach mal offen fragen, ohne irgendwie vorurteilsbehafteter zu sein.
Und ich glaube, das wünschen sich auch viele Menschen, weil wenn ich selber vielleicht sage, ich möchte jetzt nicht als mit dem Pronomen sie oder er oder so und ich habe für mich ein anderes Pronomen gefunden und dann muss ich immer sagen, das gilt aber für mich nicht. Und dann bin ich wieder die Außenseiterin, die irgendwie so sagt, hey, ihr seid alle irgendwie mit sie und er und ich bin irgendwie, habe ein anderes Pronomen. Von daher ist es vielleicht generell gut, dass man sich so vorstellt, ich bin Pia und meine Pronomen sind sie oder so. Oder
okay. Ja, das macht es dann anders einfacher so. Jedenfalls.
Genau.
Ja. Und dann das eben auch so aufnehmen, wenn man das gehört hat.
Genau, und das ist natürlich nicht immer so total, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber ich finde, es ist wichtig, dass man die Sensibilität zeigt und dass man zeigt, dass man das ernst nimmt und dass, ja, dass es normal ist. Also das wird immer so getan, als ob das was total Komisches ist. Und aber das ist ja, das sind ja einfach ganz normale Leute und man kann man sie auch ganz normal einfach behandeln und wie bei anderen Menschen auch vielleicht auf gewisse Merkmale Rücksicht nehmen oder auf gewisse Besonderheiten so.
Ellen hat uns erzählt, wie es bei MAN ist und was das Unternehmen da tut für das Thema Gleichstellung. Wie sieht's denn so in den anderen Betrieben aus, die so in unserem Geltungsbereich der IG Metall sind?
Also es gibt einige Betriebe, die da sehr gut aufgestellt sind und sehr viel machen. Zum Beispiel ThyssenKrupp hat schon vor 6 Jahren oder so mal eine Veranstaltung gemacht und hat das ganz groß zum Thema gemacht. Das ist ganz oft, würde ich sagen, vor allen Dingen jetzt auch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein Mittel, um eben Fachkräfte anzuwerben. Und ich habe teilweise ein bisschen die Befürchtung, dass das eben nicht bei allen Beschäftigten im Betrieb tatsächlich ankommt. Also, dass man schon sehr gute Sachen macht. ThyssenKrupp macht eben auch gute Sachen. Ellen hat dieses Netzwerk gegründet und so. Das ist manchmal vielleicht so ein bisschen als so ein Aushängeschild. Und ich glaube das auch, dass man sich als Unternehmen bemüht. Aber dass das vielleicht nur gewisse Kreise von Beschäftigten, also eben die Hochqualifizierten im Angestelltenbereich. Ich frage mich dann immer, wie sieht's denn am Band wirklich aus in der
Auf
der Werkshalle, genau, in der Produktion. Und was tut man denn da für die Kolleginnen und Kollegen?
Du fragst dich, wie das unten bei den Leuten am Band ist. Da passt auch das Ergebnis einer Studie dazu, die sagt, je höher gestellt die Stellung ist, wo die arbeiten, ja, desto offener gehen die damit um, wer sie sind, wen sie lieben und können das offener kommunizieren. Heißt es im Endeffekt, Gleichstellung und diskriminierungsfreie Räume, die gibt es nur in Chefetagen?
Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Und das ist ja genau das, wofür wir kämpfen, dass es eben nicht so ist. Als Arbeitgeber bin ich verpflichtet, zum Beispiel Beschwerdestellen einzuführen. Und ich muss gewisse Dinge tun, die vielleicht auch was kosten. Aber ich bin dazu eben auch gesetzlich verpflichtet. Das tun ganz viele Arbeitgeber nicht. Was aber eben auch dazu führt, dass ja, Arbeitgeber, die das nicht tun, die sind dann auch vielleicht bei gewissen Personengruppen einfach raus. Und wir wissen auch aus Studien, Vielfalt führt dazu, dass das Unternehmen profitabler wird. Mhm. Und ja, deshalb sollte ich als Unternehmen aus meinem eigenen Wunsch oder aus meinem eigenen Antrieb mehr Geld zu erwirtschaften, sollte ich natürlich diese Vielfalt fördern.
Das sind ja alles Forderungen, die wir auch haben dann an Betriebe, wenn wir sagen, oh, da sehen wir, da fehlt noch irgendwas. Das hast du jetzt im Prinzip alles benannt, was wir von den Betrieben fordern, was ihnen auch noch nachbessern müssen. Jetzt müssen wir nicht nur von den Betrieben fordern, sondern da ist ja auch dann die Politik gefragt. Welche Themen gibt es, die wir als IG Metall von der Politik fordern, um die Lebenssituation zu verbessern für diese Menschen?
Es gab ganz lange das sogenannte Transsexuellengesetz. Das war ganz lange unsere Forderung, dass es abgeschafft wird. Mhm. Das wurde jetzt abgeschafft,
und was
beziehungsweise
da
mussten Leute, wenn sie gesagt haben, ich bin zwar als Frau zur Welt gekommen, bin aber ein Mann, um diesen Weg der Angleichung zu gehen, mussten sie Gutachten einholen, also sie mussten sich begutachten lassen, sie mussten sich teilweise sehr, sehr intim Fragen stellen, mit sexuellem Bezug, die meines Erachtens damit überhaupt nichts zu tun haben. Sie mussten auch, wenn sie, ich glaube, sie mussten sich scheiden lassen und sie mussten auf jeden Fall sich operieren lassen, dass sie nicht mehr zeugungsfähig sind. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Mann und bin aber, also habe einen weiblichen Körper, dann hätte ich meine Eierstöcke vielleicht entfernen lassen müssen oder so. Also das waren krasse Eingriffe. Mhm. Und es war ganz lange klar, das hat Traumatisierung hervorgerufen bei vielen Menschen. Vor allen Dingen auch diese Zwangsbegutachtung, dass jemand anderes dann darüber entscheidet, wer bin ich denn eigentlich? Oder auch so eine Pathologisierung, also das ist irgendwie krank oder sowas. Ne? Von daher sind wir total glücklich, dass es dieses Gesetz nicht mehr gibt. Und die Bundesregierung hat jetzt vor kurzem erst das Selbstbestimmungsgesetz erlassen. Und da geht es eben darum, dass ich sagen kann, ich gehe einfach aufs Standesamt und sage, ich möchte jetzt nicht mehr Pia heißen, sondern Peter. Und ich bin auch übrigens keine Frau, sondern möchte jetzt irgendwie einen männlichen Geschlechtseintrag haben. Das ist möglich. Und das finden wir gut. Ja, weil es ja auch die Selbstbestimmung der Menschen fördert und man ist eben weggekommen von dieser von außen Begutachtung, wer ich denn eigentlich bin und wer ich denn sein darf und was anerkannt wird. Das war eine Forderung, die wir hatten und wir begrüßen auch die Reformen oder die angedachten Reformen zum Abstammungsrecht. Da ist es ja eben so, dass wenn ich in einer heterosexuellen Beziehung bin, ich bin verheiratet und die Frau bekommt ein Kind, ist der Mann automatisch der Vater. Und das ist ja in, wenn man jetzt von homosexuellen Beziehungen von zwei Frauen ausgeht, ist das ja nicht der Fall. Also die Frau, die Partnerin der werdenden Mutter ist, die ist nicht automatisch die Mutter. Und das soll da aber geregelt werden. Das finden wir auch gut. Da ist allerdings noch nicht, da gibt es keine konkreten Vorschläge, wie man jetzt mit nicht-binären, mit Trans- oder Inter-Elternschaften umgeht. Das würden wir uns eben auch wünschen. Aber wir begrüßen auf jeden Fall die Schritte, die da schon jetzt angedacht sind. Es wird ja ganz viel gerade in letzter Zeit über diesen Gender-Wahnsinn in Anführungsstrichen gesprochen, ne? Und jetzt gibt's ja einige Bundesländer, die ein Gender-Verbot erlassen haben. Das heißt, ich darf in Universitäten, in Schulen und auch im Rundfunk darf ich nicht mehr gendern. Das finde ich persönlich ist ein total falsches Signal.
Du hast jetzt gerade was gesagt, was mir auch die ganze Zeit durch den Kopf geht. Auf der einen Seite fühlt es sich so an, du hast es gerade von rechtlicher Seite gesprochen, dass sich was tut und dass es Diskriminierung rausfällt. Auf der anderen Seite haben wir so eine ganz starke Gegenbewegung.
Ja, durch dieses Selbstbestimmungsgesetz haben wir schon viel erreicht. Und wir müssen eben jetzt gegen diese Tendenzen angehen, die das alles wieder zurückführen wollen. Da geht es ja auch um Abtreibung ist ja jetzt wieder ein Thema, genau eben das Gendern ist das Riesenthema und das sind ja alles, finde ich, Scheindebatten. Also das will auch immer davon weg, dass die Leute selbst darüber bestimmen können, wer sie sind. Ich darf ja jetzt nicht mehr irgendwie, oder meine Kolleginnen, das sind ja nicht alles nur Kollegen. Ich darf das jetzt nicht mal mehr sichtbar machen mit einem Genderstern oder was. Also das ist irgendwie so, ich finde, das ist ein Fake, der davon ablenkt, was die eigentlichen Probleme sind. Und die eigentlichen Probleme sind, dass Leute immer noch diskriminiert werden. Und da hilft so ein Genderverbot überhaupt nichts.
Ja, drehen wir den Spieß einfach mal um, weil seit vielen Jahren ist die Gesellschaft gefühlt sprachsensibler geworden. Und das hat ja irgendwie auch bewirkt, dass diese Themen alle stärker auch in den Fokus gerückt sind, dass wir uns alle mehr mit diesen Themen auch beschäftigen. Also von daher hat Sprache natürlich schon irgendwie auch einen Einfluss darauf, wenn man das jetzt wieder zurücknimmt, dann ist es natürlich ein Problem und dann wird es irgendwann auch vielleicht ja auch wieder in die Gegenbewegung haben.
Ja, genau. Und das ist, da sprichst du was voll Wichtiges an, weil die Sprache macht ja sichtbar, was lange Zeit unsichtbar geblieben ist. Wenn ich vom generischen Maskulinum spreche, also nur die Kollegen, dann mache ich alle Frauen unsichtbar. Genauso, wenn ich von Kolleginnen und Kollegen mache ich alle Menschen sichtbar, die nicht in dieses binäre System passen. So, von daher ist es total wichtig, diese Sichtbarkeit auch zu zeigen. Und es bildet ja die Gesellschaft ab, wie sie ist. Es gibt dann immer Leute, die sagen, wir wollen die Gesellschaft dadurch verändern, dass wir jetzt anders reden. Aber nein, das ist nicht so. Wir reden anders, weil die Gesellschaft schon anders ist und weil wir das zeigen wollen, wie die Gesellschaft ist. Von daher finde ich, das sind eben Maßnahmen, die ich total falsch finde.
Wir müssen uns ein bisschen umstellen, wir müssen uns ein bisschen Mühe geben. Auch die, die eben nicht betroffen sind und sich das schwer vorstellen können, was Leute erleiden, die betroffen sind. Wir müssen auf unsere Sprache achten. Wenn es mich jetzt trifft und ich werde diskriminiert, zu wem gehe ich denn, wenn ich ein Problem habe?
Ich würde zur IG Metall gehen und ich würde zu den Betriebsrätinnen und Betriebsräten im Betrieb gehen. oder zu den Vertrauenspersonen oder eben zu einer Person, die mir nahesteht, der ich mich anvertrauen kann. Und wenn es dann aber darum geht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, dann muss ich natürlich zur IG Metall und zu den Betriebsräten gehen. Wir haben eben über Zahlen gesprochen, ne? Wenn wir diese Zahlen auf unsere Mitglieder runterbrechen würden, dann sind es Zehntausende Mitglieder, die wir haben, die der LSBTIQ-Community angehören. Und unser Ziel ist es, für alle unsere Mitglieder Politik zu machen und die Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle zu verbessern. Das heißt, wir sind auf jeden Fall ein passender Ansprechpartner und sind auch offen und wollen mit euch, mit den Kolleginnen eben die Themen angehen und verbessern.
Genau dieses Ziel wollen wir verfolgen. Danke, Pia, dass du das schon ganz stark machst und wir schließen uns da an.
Danke euch.
So, da haben wir jetzt einiges gehört, aber jetzt zum Schluss muss ich ja mal als Cis-Mann mal eine Frage stellen dürfen. Und zwar, warum denn das Ganze eigentlich?
Ja, du darfst natürlich fragen, aber ja, also das heißt, deine Frage ist, warum kümmert sich die IG Metall um das Thema oder
was?
Ja,
ein bisschen, was ich jetzt versucht habe nachzumachen, ist, wir kriegen ganz häufig irgendwie Kommentare unter Social Media oder Leserbriefe, wo dann immer drin steht, warum kümmert sich die IG Metall nicht um die wichtigen Themen, um Tarif, um die Arbeit, um gute Arbeit, was wir natürlich alles auch machen. Aber jetzt die Frage, warum kümmern wir uns um dieses Thema?
Ja, super einfach, super banal die Antwort, weil es in unserer Satzung steht.
Okay, dann fordern wir den Beweis.
Okay, Beweis, Paragraph 2. Ich lese es vor, dann sind wir auch ganz sicher, dass ich alles richtig sage. Da steht nämlich, Sie, also die IG Metall, fördert aktiv die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Betrieb und Gewerkschaft, unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität.
Aha. Also für alle, die das nicht wussten, shame on you. Ihr seid anscheinend nie über Paragraphen 1 hinausgekommen beim Lesen der Satzung. Und ansonsten muss man sagen, ja, wir machen es halt einfach auch, weil es wichtig und richtig ist.
Ist einfach ein gesellschaftliches Thema, es ist wichtig. Und wir als Gewerkschaft haben eben auch die Kraft und als große Gewerkschaft die Kraft, uns da gegen Ungerechtigkeiten einzusetzen. Und natürlich geht es uns auch darum, dass die Kolleginnen und Kollegen eine gute Arbeit machen können. Dafür müssen auch einfach die Grundlagen geschaffen sein.
Genau, und dafür sind wir als Gewerkschaft da und das machen wir und das machen wir in den Betrieben und das machen wir halt auch auf dem CSD. Und da sehen wir uns wieder. Viel Spaß.
Genau. Vielleicht treffen wir uns dann da und viel Spaß dabei.